Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Heute mit der Folge 710 und wir reden über Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Ein sehr langer Titel und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, den ich mir schon lange in die Sendung gewünscht habe. Guten Morgen, Gregor.
Achso, ich dachte schon, du bist für einen richtigen Experten hier dran. Ja, guten Morgen, hi. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich wollte ja schon immer mal bei euch mitquatschen, das hat bis jetzt ja nicht geklappt und endlich klappt es mal zu, Moment, mal sehen, ob ich den Namen zusammenkriege, Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Manchmal vertausche ich die S's und sowas dort im Titel. Danke für die Einladung.
Ich komme auch immer mit Shadow of the Colossus und so, also da verplappert man sich auch gerne. Jetzt ist der Titel ja noch länger geworden mit Mirror of Fate. Wir reden über die 3DS-Variante. Und genau. Ich glaube, groß vorstellen, vielleicht magst du noch einen Satz zu dir sagen, falls sich jemand wirklich nicht kennen sollte.
Ja, also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Gregor, bin Moderator des Plauschangriff-Podcasts, unter anderem auch TV-Redakteur, beispielsweise bei MTV Game One und seit einiger Zeit betreibe ich auch einen YouTube-Kanal unter www.gregs-rpgheaven.de, wo es täglich neue Videos und allgemein Schabernack gibt. Also ich denke mal, damit sollte alles abgegolten sein, was ich aktuell so mache.
Kannst du dein Mikro einen Tick runterdrehen, ist übersteuert leicht.
Moment, ich bewege es mal ein bisschen weiter weg von mir. Ist es so besser?
So ist gut, ja.
Sehr schön, gut.
Genau, oder wie Gunnar zu sagen pflegte in eurer Sonderausgabe, sind wir natürlich auch gerne bereit, so einem kleinen Indie-Projekt wie euren unterstützend unter die Arme zu greifen. War eine sehr schöne Folge übrigens mit Gunnar.
Welche Folge sprichst du genau denn an? Also Gunnar hatte ja einige Sachen.
Mit Gunnar und Christian Lott.
Okay.
Das Pärchen.
Okay. Lott. Ich dachte gerade an unseren Gunnar und ich dachte, wann hat der denn das denn nochmal gesagt? Nee. Aber ja, tatsächlich, ja, es war auch eben so der erste Crossover sozusagen, den wir mit dem Plauschangriff gemacht haben und wir hatten schon seit einiger Zeit Kontakt mit den Jungs von Stay Forever. Wir machen ja ein bisschen was Ähnliches, vor allem, weil ich das ja mehr in diese Retro-Schiene ein wenig gedrängt habe. Es gibt ja recht viele Podcasts, ich meine, seitdem wir angefangen haben, zwar sind es immer mehr geworden, die sich um aktuelle Sachen drehen und so weiter und ich wollte nicht unbedingt das da bespielen, mehr in Richtung Retro machen, da hat sich's angeboten, mit einem anderen Retrocast wie die Stay Forever Jungs endlich mal gemeinsam was anzustellen und da gab's gleich eben den Kriegsschauplatz mit PC versus Konsole.
Genau, und dann haben sie euch auch noch den Platz 1 weggenommen mit der Plauschangriff war ja uneinholbar in den Podcast-Charts. Und durch die ganzen Neuabos, das ist ja eigentlich das Einzige, was iTunes so richtig rechnet, glaube ich, meiner Meinung nach, hatten sie euch dann kurzzeitig mal von Platz 1 verdrängt. Aber ist jetzt wieder alles beim Alten.
Ja, also hey, wir gönnen das denen doch absolut. Also die Sache ist es ja, iTunes zählt natürlich wirklich, wie viele neue Abos dazugekommen sind. Und ich denke mal, die ganze, um jetzt mal auf Neudeutsch oder Englisch zu sagen, die Exposure, die hinzugekommen ist für die Leute, die Stay Forever nicht kannten. Da gab es jede Menge Neuabos und ich denke mal, die haben jetzt eine um einiges höhere Hörerschaft. Müssen mal sehen, ob die dann dementsprechend das halten können. Würde mich freuen, weil die eben eine leicht andere Schiene bedienen als wir und dann ist das Gaming im Retrocast-Bereich vielleicht dann ganz gut abgedeckt durch uns beide. Mhm. Erstmal.
Gut. Castlevania.
Castlevania, ja.
Unser Spiel ist eine direkte Fortsetzung quasi von dem großen Reboot, den die Castlevania-Serie 2010 war es, glaube ich, gemacht hat. Da hat Mercury Steam, so ein spanischer Entwickler unter der Konami-Flagge natürlich, das Castlevania komplett neu aufgelegt und da waren die Unkenrufe natürlich auch schon groß. Es wird jetzt irgendwie ein 3D-Castlevania, klappt es endlich mal mit 3D? Darüber wollen wir jetzt heute nicht ausführlich sprechen. Ich fand den nur so als zum Kontext schaffen. Ich fand Lords of the Shadow richtig gut.
Mhm. Also ich habe es nicht so lang genug gespielt, um jetzt zu sagen, ob ich es richtig geil oder schlecht fand. Also ich fand es in Ordnung. Mir hat Spaß gemacht. Irgendwann habe ich es dann liegen lassen, weil es nicht ganz dem entsprochen hat, wie ich mir Castlevania so vorstelle. Es war eben ein bisschen mehr in diese Action-Schiene mit Versatzstücken aus God of War und Shadow of the Colossus, da sehr stark inspiriert. Aber es war ein handwerklich sehr gutes Spiel gemacht. Die Grafik war echt gut gewesen. Die Musik hat mir auch gut gefallen. Als alteingesessener Castlevania-Fan war es aber ein bisschen zu weit weg von dem, wie ich mir Castlevania vorstelle. Aber das soll nichts gegen das Spiel selber natürlich heißen.
Es war für das, was es sein wollte, war es gut, aber natürlich war der Castlevania-Bezug sehr schwammig.
Ja.
Aber es hatte ein sehr, sehr tolles Ende.
Absolut. Es war auch unbedingt nötig, trotz Fantum, wie es bei mir ist, bei Castlevania, es war trotzdem absolut nötig, dass da mal neue Impulse gesetzt werden, weil Castlevania hatte ja eigentlich fast nur noch auf 2D stattgefunden, auf den Handhelds, und die Spiele waren gut, die habe ich sehr gerne gespielt, aber man hat bei den 3D-Ausgaben gemerkt, dass die japanischen Teams, die dahinter setzen, mit, ich glaube, Koji Igarashi ist der Chefentwickler gewesen, die haben nicht so eine Ahnung gehabt, wie sie so Spiele in 3D verbauen, ne? Weil sobald diese PS2 Castlevanias gekommen sind, die waren eigentlich nur eine Ansammlung von Räumen, wo man sich durchgehauen hat. Ne? Und da war ein Ansatz, dass da ein anderes Team endlich mal rangeht, wie die Leute bei Mercury Steam, mit einem anderen Ansatz, durchaus willkommen auf jeden Fall. Und ich denke, das hat vielen Leuten das Castlevania-Franchise noch mal ein bisschen näher gebracht.
Mhm. Absolut. Und die Franchise gibt ja auch genügend her, um da so eine Parallelserie, nenne ich es jetzt mal, auch am Leben zu erhalten und genügend zu füttern.
Ich würde fast schon sagen, es ist keine Parallelserie, sondern es ist wirklich klassisch Reboot, von jetzt an alles neu, weil ich glaube nicht, dass wir auf kurz oder lang irgendwie so eine Rückkehr zur alten Timeline und zu den alten Geschichten dort sehen, auch wenn die sehr ausführlich dann bedient wurden von dem japanischen Team, aber Castlevania ist jetzt fest in der Hand der Spanier und dort wird storymäßig auch bleiben, glaube ich jedenfalls.
Ja, vorerst auf jeden Fall, ja.
Genau.
Der zweite Teil ist auch schon angekündigt für dieses Jahr.
Ja, es ist für die alles.
Konsolen.
Genau, es ist alles ein bisschen irritierend. Du hast ja das Ende angesprochen und im Endeffekt, ich habe auch bei mir ein bisschen gehadert, als ich dann in Vorbereitung für den Game One TV-Beitrag und dementsprechend die weitere Berichterstattung, die ich über Spiel gemacht habe, über das Ende des ersten Teiles zu sprechen. Aber im Endeffekt verrät ja komplett der Anfang von Lords of Shadow 2, die Trailer, die alle gezeigt wurden, inklusive dem Spielprinzip von Mirror of Fate, was wir hier haben, genau was am Ende dort passiert ist, und das soll zumindest mit dem Lords of Shadow 2 dann konkret fortgesetzt werden, genau was dort in den letzten paar Sekunden von Lords of Shadow 1 passiert. Ich weiß nicht, willst du das mal zusammenfassen kurz, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht, also ist jetzt eine kleine Spoilerwarnung natürlich, aber wenn man sich für dieses Spiel interessiert, wie du es gerade gesagt hast, dann kriegt man das Ende sowieso mit, deswegen jetzt die Ohren zuhalten, wer es nicht hören will.
Ja, wir werden nicht umhin kommen, darüber zu sprechen. Das ist bewusst von Konami so gewählt, dass die konkret das als offiziellen Ansatz genommen haben, und es ist für mich im Endeffekt kein Spoiler mehr dort leider.
Dann eben nicht mehr, weil es direkt dort weitergeht, genau. Ja, also der zweite Teil schließt dort an, und der Mirror of Fate ist quasi jetzt der Zwischenteil, wenn ich so richtig verstehe, gell?
Ja, im Endeffekt, es ist eine Geschichte, die irgendwie zwischen Lords of Shadow 1, also dem Ende von Lords of Shadow 1 und dem Anfang von Lords of Shadow 2 stattfindet, aber die Thematik aufgreift, was natürlich am Ende dann dort passiert ist, und im Endeffekt, ich glaube, es hat keinerlei Bewandtnis darauf oder vielleicht ein bisschen, was da in Lords of Shadow 2 passiert, weil da einige Charaktere aus Mirror of Fate auch wieder auftauchen werden. Aber ich kann natürlich nicht konkret sagen, inwiefern vielleicht die Mirror of Fate-Geschichte nicht unter den Tisch fällt, sobald Lords of Shadow 2 anfängt. Vielleicht ist es einfach auch wirklich so als reine Side-Story sehen, weil nicht jeder hat ein 3DS und nicht jeder Lords of Shadow-Fan wird Mirror of Fate spielen.
Ja klar, es wird auch garantiert dann nochmal zusammengefasst. Also es ist wirklich so ein Nebenstory-Schauplatz, der ein bisschen Hintergrundinformationen liefert, aber es wird nichts Tragendes
passieren. Ja, komm, jetzt sprich aus, was passiert am Ende von Lords of Shadow 1? Sprich es aus.
Hauptcharakter, ich glaube Gabriel, gell?
Ja.
Mit dem man die ganze Zeit, der aus dem Ritterorden da stammt, mit dem man die ganze Zeit spielt, es passiert ein riesen Zeitsprung am Ende vom ersten Spiel, und man befindet sich auf einmal nicht mehr in diesem mittelalterlichen Setting, sondern in einem modernen New York-ähnlichen Stadtteil mit Autos und schwerem Regen und alles ist düster, und ein unbekannter Mann läuft in eine Kirche rein, und dann sieht man, dass dort eine Gestalt auf so einem Thron sitzt, und als das Licht dann entsprechend justiert wird, wird klar, dass Gabriel zu Dracula wurde.
Was schon mal eine ziemliche Ansage ist, Hammer. Dann sowas dorthin zu packen.
Spiel aus.
Und dann Spiel aus, genau. Irgendwie, die springen nochmal zwischen Autos hin und her, und dann gibt es nochmal, nee, Kampf gab es da nicht gerade, aber es ist schon dieses visuelle Bild zu haben, nachdem du da
einmal so durch die Fenster krachen, natürlich.
Durch die Fenster krachen, dass die Alarmanlagen losgehen von den Autos, von den Druckwellen Draculas, von Draculas Kraft und so weiter, war natürlich schon ein ziemliches Ding. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber natürlich dann mir das Ende nachträglich angeguckt, um zu wissen, wo ich gerade hier dran bin. Und soweit ich weiß, wenn man den DLC des ersten Spiels gespielt hat, soll es ein bisschen mehr erklärt werden, wie es ganz genau dazu gekommen ist, weil dieser Part wird ja ein bisschen ausgelassen im eigentlichen Spiel, oder? Ja. Bei Lords of Shadow.
Das ist wirklich nur so, nach den Credits quasi kommt noch dieser Prolog.
Was ich sehr merkwürdig finde.
Epilog oder Prolog?
Es ist eigentlich ein Epilog. Es ist vielleicht der Prolog zu Lords of Shadow 2, genau. Weil der setzt ja dann, glaube ich, nochmal ein paar hunderte Jahre später an, weil der schaute mir in den Trailern so nach Endzeit dann aus, ne? Dass Dracula dann auch dort unterwegs ist und dann dort mehrere Charaktere trifft, die auch dann in Mirror of Fate dann dementsprechend kommen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig bei Lords of Shadow eben, das sollte ja eigentlich die Origin-Story von Dracula dementsprechend sein. In den japanischen Spielen war es ja ein anderer Charakter, der Dracula ist. Der hieß ja, glaube ich, Joachim irgendwas. Ich bin mir da nicht ganz sicher, das ist von den PlayStation 2 Spielen dann die Geschichte dann irgendwann erzählt worden. Und dass die ausgerechnet den Part auslassen, wie Gabriel zu Dracula konkret wird, die ganze, den Grund der Reise sozusagen, ist sehr irritierend. Vor allem, wenn dann auch der DLC kommt, der so leicht ein bisschen erklärt, wie es dazu gekommen ist. Aber das wirkt ein bisschen merkwürdig, ne? Das
ist aber alles. Es war ein Hammerschock-Moment. Also es war nach den 20, 22 Stunden oder so, die ich dann gespielt habe, war das schon, also ich stand auf dem Sofa, als ich das dann gesehen habe. Und da hatte mich das Spiel dann völlig überzeugt, obwohl ich davor auch schon sehr groß Begeisterungsstürme gefeiert habe. Das war richtig, richtig klasse. Und es war zwar so ein ziemlich fieser Cliffhanger, aber es hat natürlich auch mehr dazu beigetragen, die Vorfreude zu schüren, vor allem eben jetzt auch auf den 3DS-Ableger.
Genau, Interesse wecken für den Nachfolger ist ja immer absolut gut. Und wenn das mit so einem Holy Shit, Holy Fuck Moment oder sowas dann funktioniert, ich will mir auf jeden Fall Lords of Shadow 2 angucken. Ich glaube auch die Leute eben, die es nicht gespielt haben, alleine dadurch, dass Leute dann sagen, hey, das hatte so ein abgefucktes Ende und so weiter. Du musst unbedingt mal beim zweiten reinschauen. Das ist das ideale Mittel, um das Spiel im Gespräch zu halten, auch Jahre nachdem es rausgekommen ist.
Absolut. Genau, jetzt der 3DS-Ableger habe ich da, als ich auf der Gamescom bei Konami war, durfte ich es kurz anspielen und ich hatte mich sehr darauf gefreut. Natürlich, weil endlich wieder neues Futter für den 3DS kommt und weil du hast vorhin schon angesprochen, ich die DS-Teile von Castlevania eigentlich als meine absoluten Lieblingsteile sehe, weil ich die halt auch so schön unterwegs spielen kann.
Welches ist dein Lieblingsteil von den Handheld-Sachen? Hast du da einen, den du so nennen kannst?
Also der ist ja immer so ein bisschen, welches Castlevania hat man irgendwie, mit welchem hat man irgendwie am meisten Zeit verbracht und so. Ich hab die Symphony of the Night Geschichte nicht live miterlebt, weil ich zu der Zeit nicht die passende Konsole hatte und habe die erst nach den DS-Teilen quasi gespielt. Mhm. Deswegen glaube ich, dass da der erste DS-Teil mich am meisten gepackt hatte. Aber ich habe die Namen, ich kriege die nicht mehr auseinander, welcher jetzt welcher war, weil die hatten doch alle irgendwas mit D und S.
Der erste hatte mit D&S auf jeden Fall zu tun. Naja, es gab auf dem GBA ganz schnell Circle of the Moon war das erste, Harmony of Dissonance. Auf dem
GBA natürlich auch schon.
Genau, drei auf dem GBA, drei auf dem DS. Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow auf dem GBA und auf dem DS war es Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia war dann der letzte Teil, der rausgekommen ist. Und sind alles gute Spiele, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Ich habe Symphony of the Night natürlich damals zum Release bereits gespielt und auch mehrfach gespielt und auch auf der PSP dann nochmal nachgeholt durch das Remake. Also da steht für mich relativ weit oben, was diese die neuere Art von Castlevania mit den Adventure-Elementen, mit den Metroid-Elementen dann steht. Das ist natürlich ganz weit drüber von den Handheld-Sachen. Mein Liebling ist Aria of Sorrow, der letzte GBA-Teil, weil der war im Endeffekt für mich am nächsten dran an Symphony of the Night und hat vor allem auch storymäßig ein paar echt interessante Sachen gebracht. Der hat am meisten Spaß gebracht vom Story, Grafik, Level-Design und so weiter, war er für mich zumindest am besten.
Ich habe die relativ zügig hintereinander weggespielt gehabt dann auch. Auf dem GBA vor allem die drei und dann eben jeweils zum Release die DS-Teile, aber ich krieg die jetzt nicht mehr auseinander. Da müsste ich nochmal reinlesen, welcher was gemacht hat, aber Aria of Sorrow, sag nochmal ein Stichwort, was da das Besondere war.
Du spielst, wie hieß denn der Charakter nochmal? Der mit den weißen Haaren, mit den langen weißen Haaren und da ist Genya Arikado, der dir zur Seite steht und musst Seelen einsammeln.
Stimmt,
sozusagen.
Stimmt, genau.
Na? Und im Grunde, ist auch wieder natürlich im Spoiler-Territorium ein bisschen, aber der Charakter, den du spielst, ist auch jetzt fast schon 10 Jahre her, ist eine neue Reinkarnation von Dracula, die zu Dracula dann dementsprechend wird. Kann man vielleicht ein paar Parallelen sehen, zu was sich dann Mercury's Team hat inspirieren lassen dann später bei den neuen Geschichten dort drin. Soll ich ein bisschen was zu Mirror of Fate dann kurz erzählen?
Genau, lass uns jetzt mal zu dem aktuellen Teil kommen. Aber nur so als Hinweis, dass ich mich eben sehr auf diese Handheld-Variante gefreut hatte, weil die 6 Teile da einfach so einen besonderen Stellenwert genossen haben. Als die klassischen Metroidvania-Spiele, die 2D eben noch gut voran gebracht haben.
Also ich habe es auch auf der Gamescom kurz gespielt. Ich meine, kannst du mir gleich mal kurz sagen, wie dein Eindruck ist? Du hast dich zwar sehr darauf gefreut und das dann probiert. Ich habe es auch für so knapp 20 Minuten auf der Gamescom gespielt und ich war da mehr so ein bisschen ernüchtert, muss
auf
ich sagen.
Auf der Gamescom ich auch,
Auf der Gamescom, weil kann natürlich einerseits das Umfeld sein. Ich habe es direkt auf dem Showfloor dort gespielt mit den Leuten, die überall herumfleuchen und sich da auf irgendwie so einen Beanbag-Sitz da draufsetzen und auf einen kleinen 3DS dann so starren und wo das Gefühl hast, okay, das hat jetzt nicht viel mit den anderen Handheld-Castlevanias zu tun. Die Grafik ist auf einmal wesentlich langsamer, ruckliger und ich muss gegen große, dicke Gegner God of War-like kämpfen. Das hat für mich ein bisschen eben nicht das bedeutet, was Castlevania dann darstellt und so der erste Eindruck war nicht besonders gut gewesen tatsächlich.
Sehr cool war ja, ich war bei Konami selber hinten in der im Business-Bereich und die hatten dann ein extra Räumchen und hatten so so eine englische Tapete aufgerollt und hatten dann so Kerzen, also so, es war wie so ein britisches Zimmer einfach, wie so in so einem alten Verlies. Und dann war da so ein Ledersessel, so ein Ohrensessel und eben auch noch Kerzen angezündet. Also das hat, die Stimmung hat schon gepasst. Das war echt cool gemacht. Bloß haben die dann immer auf diesen Showfloors haben die ja dann immer diese blöden 3DS mit diesem Mega-Kabel, dass du es nicht mitnimmst, ja, und mit diesen die Dev-Kits sozusagen.
Ja, irgendwie müssen sie es ja, also die Station habe ich ja in der Art auch benutzt, um das hier dann abzugreifen, um das Material aufzunehmen für den TV-Beitrag und dort ist es ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, wenn du an einem Handheld einfach so diese dicke Strippe dann dran hast.
Ein bisschen unromantisch so.
Ist ein bisschen, ja, ist so die richtige Stimmung will nicht ganz so aufkommen, so mit gedämpftem Licht und Musik laut und so weiter, kannst du eben nicht machen, wenn Leute drumherum PES spielen und dann laut Tor schreien, während du versuchst dann.
Gerade beim 3DS ist ja der Blickwinkel auch relativ, also du musst ja immer dich eigentlich dem Gerät unterordnen und eine bequeme Haltung finden, ohne dass du den 3D-Sweet-Spot verlierst.
Ja, da kann ich auch nachher dann was dazu sagen, wenn wir dazu kommen, aber es ist auch etwas sehr Relevantes eben, was mit dem Sweet-Spot und speziell Mirror of Fate dann zu tun hat.
Genau, und dann war natürlich der Eindruck erstmal so, ich laufe jetzt hier so ein bisschen rum, ich weiß aber nicht so richtig, in welchem Story-Part ich jetzt gerade drin bin, warum ich hier rumlaufe, die Steuerung war noch nicht vertraut, man wusste die Special-Moves nicht. Das wirkte in den 20 Minuten, die man da gespielt hat, ein bisschen ernüchternd, da gebe ich dir völlig recht. Hat sich aber dann jetzt beim richtigen Anspielen völlig gelegt wieder. Also man kommt gut rein und auch diese ganze Präsentation unterscheidet sich ja schon sehr extrem zu den alten Handheld Castlevanias. Es erinnert viel stärker an eben das Castlevania von der Xbox und der PS3. Also es ist schon sehr nah dran an dem Lords of Shadow. Die ganze Präsentation jetzt, aber man läuft natürlich wie bei den klassischen 2D-Spielen wirklich auf einer 2D-Ebene hin und her, aber die ganze Engine kann eben 3D und die wird auch sehr viel benutzt mit Kamerafahrten und wenn irgendwelche Gegner kommen, dann geht die Kamera halt hinter deinen Charakter, bei Nahkampf-Moves zoomt's ran. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Mischung aus diesem 2D-Spielprinzip und der 3D-Präsentation.
Ja, genau, das ist eben eine Annäherung, sagen wir mal, zwischen dem Lords of Shadow Spielprinzip und der Technik und den alten 2D Castlevanias auf dem Handheld gewesen. Wie weit bist du denn jetzt ungefähr? Kannst du so ein paar Stunden, eine Stundenanzahl oder sowas nennen?
Stunden weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber schon einiges. Ich bin am Ende von Akt 2. Also
okay.
Man spielt ja vier Charaktere.
Ja, aber im Endeffekt sind es
drei.
Ja. Im Endeffekt sind es drei und der Prolog ist eh nur ein paar Minuten lang, also der Akt Nummer 4 sozusagen. Also hast du schon einen relativ großen Teil des Spiels gesehen. Dann müsstest du aber, wenn du die gleiche Demo oder sozusagen gespielt hast auf der Gamescom-Weg, dann müsstest du noch nicht den Part gesehen haben, der auf der Gamescom dann gelaufen ist, oder?
Ich weiß nicht, da wir ja in unterschiedlichen Räumen waren, vielleicht hatte ich einen anderen Abschnitt. Also ich war in so einem, also den Abschnitt, den ich dort gespielt hatte, den habe ich jetzt auch schon lange hinter mir gehabt.
Also ich kann sagen, auf der Gamescom habe ich mit Trevor Belmont gespielt und den konnte ich zum Beispiel, der taucht das bei mir beim dritten Akt im finalen Spiel auf und nicht in den ersten beiden.
Okay.
Die man spielt. Also kann durchaus sein, dass die dann für die im Pressebereich dann noch ein paar andere Spielabschnitte dann hingepackt haben. Aber ich hatte mich lang gewundert beim Spielen, wann kommt denn endlich der Part, den ich kenne? Na, und das ist bei mir erst so nach 6-7 Stunden dann passiert, bis ich dann dort angelangt bin.
Genau, zu den Charakteren. Also man spielt quasi die Abkömmlinge, also spielt 25 Jahre nach den Ereignissen von Castlevania Lords of Shadow. Also nicht nach dem Prolog, sondern nach dem normalen Spiel, 25 Jahre später. Und man spielt quasi die Kinder, würde ich jetzt sagen, gell, von Gabriel.
Ja, das ist, ja, man spielt ein Kind von Gable. Das ist schon eine Kunst von Mercury Steam, dass sie innerhalb von einem Sequel sozusagen auch wieder eine ganz komplizierte Timeline aufgestellt haben.
Das passt doch für, zu Castlevania.
Für Castlevania hat immerhin, die haben ja, glaube ich, so an die 2 Dutzend Sequels oder rausgebracht, bis Konami endlich mal so eine offizielle Timeline festgelegt hat, die auch wieder ganz komplex ausgesehen hat und schon fast an so Zelda-Maße dann dort erinnert. Hier ist es so eben, der Sohn von Gable Belmont ist Trevor Belmont. Mhm. Der wurde ihm geboren, ohne dass Gabriel darüber Bescheid weiß. Ja, der ist nämlich dann losgezogen, ist zu Dracula geworden. Und wie ist er, die Bruderschaft des Lichtes, der Orden des Lichts oder genau, sowas, der genau, der eben unter dessen Fuchtel sozusagen Gabriel stand, als er gegen Satan oder so angetreten ist bei Lords of Shadow, der hat sozusagen von der Geburt Travers Bescheid gewusst und hat dafür gesorgt, dass Gabriel nie davon erfährt. Mhm. Also es ist der Sohn von Dracula, aber der wusste nicht eben, dass Dracula sein Vater ist für so lange Zeit. Und irgendwann erfährt er es und, oh Gott, mein Vater ist Dracula, wie kann das angehen? Ich gehe los und muss Familienbusiness klären. So wird es dann dort verbaut. Und innerhalb der Story wird es natürlich weiter erklärt, das will ich jetzt hier nicht weiter spoilern, aber Trevor kommt nicht zurück von seinem Feldzug und so knapp 30 Jahre später geht der Sohn von Trevor, Simon Belmont, dann los und will gucken, ey, was ist eigentlich los mit Dracula und was ist mit meinem Vater eigentlich passiert?
No? Wo ist denn Papi?
Wo ist denn Papi? Er hat ihm zwar 30 Jahre dann, hat 30 Jahre gedauert, bis der sich fit genug gefühlt hat, ne, dass das dann dementsprechend passiert, aber so ist das dann aufgeteilt. Du hast eben innerhalb von diesen 3 Akten einmal Trevor Belmont, einmal, also den Sohn von Gabriel, einmal Simon Belmont, den Sohn von Trevor und einmal Alucard, den Sohn von Dracula, im 2. Akt. Und ohne, dass der jetzt gespoilert wurde, wer 2 und 2 zusammenzählen kann, kann vielleicht so ein paar dieser Story-Twists dann absehen. Was das so zusammenhängt.
Ja, Alucard ist ja auch kein alter Bekannter, aber jetzt natürlich hier wieder in einem anderen Kontext. Also Alucard, so ein bisschen als Trivia, ist natürlich rückwärts geschrieben. Dracula war bei den alten Spielen auch schon immer ein sehr beliebter Gag.
Ja, die Figur des Alucard gibt es ja schon seit den 20er, 30er Jahren mit den ersten Dracula-Filmen. Ja. Ne? Da war es meist, glaube ich, irgendwie so als Alias gedacht, wo sich Dracula dann irgendwie versteckt hat oder irgendwie Jünger von Dracula haben den Namen dann angenommen. In den Spielen wurde es eben verbaut. Ich glaube, das erste Mal in Castlevania 3 auf dem NES, da war Alucard einer der spielbaren Charaktere, neben beispielsweise Trevor Belmont, der dort der Hauptcharakter war, und Cypher Belnades, glaube ich, hieß die Magierin, die dort dann herumgelaufen ist. Diese ganzen Charakternamen, die man aus den alten Castlevanias kennt, die wurden hier jetzt neu durchgemischt von Mercury Steam sozusagen. Also man kennt die Namen zwar schon vorher, aber das sind jetzt andere Verwandtschaftsverhältnisse, andere Rollen, die sie sozusagen einnehmen.
Na? Aber den kann man eben auch noch spielen. Genau, also die 3. Und Gabriel selber ist so, würde ich jetzt sagen, als kurzes Cameo taucht er auf.
Genau, einmal um reinzukommen, da wird das Tutorial am Anfang mit Gabriel eben gemacht für die Leute, die nicht das alte Lords of Shadow gespielt haben, damit man Bescheid weiß, okay, das ist der Oberhaupt der Belmont-Familie sozusagen und er wird dann dementsprechend zu Dracula direkt am Anfang des Spiels oder man kommt eben so mit, dass er dann irgendwie so schwarze Magie einsetzt und dann gehen schon die Abenteuer von Simon Belmont sozusagen los.
Mhm. Spielerisch, und dann geht's los. Spielerisch bewegt sich das Ganze auf bekanntem Terrain. Also man, es bleibt ganz im Stile der Metroidvania-Spiele, dass man durch das Schloss quasi läuft und auch durch andere Gebiete. Man entdeckt immer wieder Stellen eben wie gesagt Gebiete, an die man noch nicht hinkommt, mit denen man erst irgendwelche Upgrades sammeln muss. Also das, wer die alten Spiele mochte, der wird sich hier auch sehr schnell wieder wohlfühlen.
Aber hört sich dann wieder dann negativ dann an. Also nachdem ich es durchgespielt habe, ich habe es nicht mit ganz 100% am Ende gehabt. Dazu muss man alle möglichen Items irgendwie so einsammeln und Wege erkunden im Schloss. Der erste Eindruck, den man bekommt, ist tatsächlich, dass es wie eins dieser Metroidvanias eben ist, dass man das große zusammenhängende Schloss hat, dass man, indem man seinen Charakter aufwertet mit neuen Items, mit neuen Fähigkeiten, dann neue Wege und so weiter öffnet und dann das große Schloss erkunden kann, dass man immer so bewusstes Backtracking sozusagen macht und das Schloss so aufgebaut ist. Es ist wesentlich weniger Metroidvania, als man eigentlich denken mag. Ne? Mhm. Als ich dann nämlich wieder dann zurückgegangen bin, um die restlichen Items und Wege sozusagen einzusammeln, es fühlt sich nicht wirklich an wie diese zusammenhängenden Schlösser, die man vorher eben kannte von den alten Metroidvania-Teilen, also von an Symphony of the Night mit diesem Erkundungsfaktor, sondern der ist zwar da, du bekommst neue Fähigkeiten, mit denen du gewisse Türen dann aufmachen kannst oder eine Peitsche, mit der du dich dann irgendwie so hochrangeln kannst, Aber im Grunde sind es fast schon relativ lineare Level für jeden Part, für jeden Akt, den man machen kann. Und es gibt da, ich glaube, nur eine Stelle konkret im Spiel, wo bewusst gesagt wird, oh, jetzt musst du nochmal bitte zwei Räume zurücklaufen und dort irgendeinen Gegenstand einsammeln, bevor du weitergehst.
Also, also linear würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also es hat schon eine starke Führung drin, ja, mhm, dass man sagt, hier, da ist ein roter Pfeil, geh da lang. Wenn man Backtracking betreibt, dann schon eher meistens deswegen, um irgendwelche Items oder so zu sammeln, aber man rennt schon relativ häufig wieder durch bekannte Gebiete durch, die man wieder besucht, aber es ist linearer als jetzt die alten Handheld-Teile. Aber also im Vergleich zu Lords of Shadow fühlt es sich deutlich mehr nach einem Castlevania an.
Nee, genau, also Lords of Shadow ziehe ich da als Vergleich nicht an, aber ja, das ist genau, was ich meine. Es ist eben bei weitem nicht dieses eng verzahnte und wirklich punktgenau gebaute Schloss, das man aus den japanischen Castlevanias dort eben kennt. Also ich kannte mich in den meisten Castlevania-Spielen im Laufe des Spiels, kennt man sich ja einigermaßen aus, weil man weiß, okay, die Gegend hier oben sieht so aus, ich befinde mich gerade im rechten oberen Eck des Schlosses oder ich befinde mich gerade unten links in den Höhlen und so weiter. Dieses Gefühl war ein bisschen weniger eben bei mir vorhanden bei Mirror of Fate, sondern da habe ich mich fast eigentlich nur noch an dem roten Punkt orientiert, wo soll ich denn als nächstes hin? Ne? Und obwohl sich die Mercury Steam-Leute Gedanken gemacht haben und die Grafik teilweise echt hübsch designt haben, die Locations unterschiedlich, ist es für mich ein bisschen ineinander geschwommen, weil man eigentlich immer bis auf kleine Ausnahmen relativ vorwärts gegangen ist. Hm. Ne? Und das am Ende beim Rückwärtsgehen eben, um nochmal die Items einzusammeln, habe ich gemerkt, oh, das ist ja doch wesentlich geradliniger, als es den Eindruck gemacht hat.
Ja, es ist, glaube ich, so eine bewusste Mischung, dass man hat schon das Gefühl, es hängt zusammen, also man läuft schon von Abschnitt zu Abschnitt und innerhalb dieser Abschnitte, also es gibt dann zum Beispiel einen so ein Teil des Komplexes, in dem so eine von so einem irren Clown so eine Art Vergnügungsparkräume existieren und da kann man sich schon frei bewegen, ja, also du kannst dann schon irgendwelche Treppen hoch und dann läufst du oben über die Brücke und siehst, da unten bist du jetzt auch gerade lang gelaufen, du kannst da auch wieder runterfallen, du kannst dann irgendwie unten durchs Wasser auch wieder durch, du kannst dich innerhalb diesen Abschnitten schon so bewegen, wie du es eigentlich bei Castlevania gewohnt bist und kriegst dann auch dort entsprechend wieder Stellen, die du nur erreichst, wenn du bestimmte Fähigkeiten hast, aber diese Abschnitte von Abschnitt zu Abschnitt, die fühlen sich nicht sehr zusammenhängend an, sondern die stehen so für sich.
Genau, das meinst du. Also innerhalb der einzelnen Abschnitte, wie du gesagt hast, du hast eine Möglichkeit, da mal oben rüber zu gehen, unten durch, kannst mal, da gibt es eine Stelle, glaube ich, mit dem Aufzug, zu der man später hinkommt, die man aus verschiedenen Blickwinkeln sozusagen dann angehen kann, dass man neue Wege freischaltet, aber diese einzelnen Räume sind eben nicht so zusammenhängend, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich oben durch die Luftschächte des Schlosses und lande wieder vorne bei den Höhlen oder sowas. Sowas ist dann eben nicht vorhanden. Ja. Ne, sondern es sind mehr wie, es fühlt sich fast schon mehr wie so weitläufige Super Mario Level ein bisschen an, die aneinander gepackt werden. Und achte mal einfach auf die Karte dann unten. Wie gesagt, das wurde mir eben dann klarer, als ich nochmal zurückgegangen bin, um die restlichen Items einzusammeln und gucken, was ich verpasst habe. Es sind dann eben viele große, breite Levelschläuche, die mit Knotenpunkten aneinander geklebt sind und durch die drei Charaktere, damit die sich nicht dann überschneiden, die haben jeder ihre eigene Progression wirklich. Also du hast kein einzelnes zusammenhängendes Schloss, was du tatsächlich kennenlernen und bewandern kannst, so eben nicht in der Tragweite, wie es bei den japanischen Castlevanias ist.
Genau, weil die Charaktere natürlich, da kommt auch wieder dieser nächste typische Metroidvania-Part dazu, die Charaktere können sich alle upgraden.
Aber sehr simpel eben.
Im Vergleich zu den alten hast du ja einen Charakter, den du wahnsinnig fein aufleveln kannst. Gerade, wir haben es vorhin angesprochen, beim einen sammelst du Seelen und kriegst die Fähigkeiten der Kreaturen, die du gerade eingesammelt hast, die dann auch immer ein bisschen random gedroppt wurden. Also nicht immer hast du die Seele bekommen. Das hat super Spaß gemacht, so diesen Pokémon-Sammeltrieb da zu wecken. Bei den anderen sammelst du irgendwelche Karten. Und je nachdem, welche Karte du equippst, hast du die Fähigkeiten oder natürlich auch die ganzen unterschiedlichen Waffen haben verschiedene Fähigkeiten. Hier ist es vordefiniert, was welcher Charakter kann. Und du schaltest, du kriegst sie einfach. Also zum Beispiel der Alucard hat so eine Stärkeoption, die aktivierst du, dann wird er zu einem Wolf und dann kannst du bestimmte Türen aufbrechen, die du vorher nicht aufgekriegt hast. Ja. Kann aber nur er und deswegen gibt's eben auch Levelabschnitte, wo du nur mit Alucard langläufst, weil die anderen da gar nicht weiterkommen würden. Und das fand ich ein bisschen schade, dass diese Entwicklung der Charaktere nicht in Spielerhand liegt, sondern die ist einfach vorgegeben.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich dann auch dem Level-Design geschuldet, wie sie es aufgebaut haben. Du sollst eben nicht das Gefühl haben, dass du, was weiß ich, mit Alucard dann die Wolfsfähigkeit bekommst und dass du dann gefühlt nochmal dich daran erinnern musst, Moment, irgendwo ganz am Anfang des Schlosses ist noch eine Tür gewesen. Nein, diese ganzen Wolfstüren, entweder triffst du in der gleich relativ schnell wieder drauf, wo du gleich nochmal ein Item holen musst, oder du kannst es schnell mal nebenbei erledigen. Dieses, also obwohl du drei Charaktere dort hast und die durch andere Levels und anderes Aussehen, leicht andere Fähigkeiten oder sowas dann dort definiert werden. Eigentlich spielst du dreimal den gleichen Charakter im Endeffekt, ne? Wo dann die Fähigkeiten ein bisschen anders gelegt werden. Dann hast du eben mit Simon eher so Schutzzauber oder dann kannst du einen Pfeil mit einem Zauberer verschießen und mit Alucard hast du das Ding daneben dort. Aber im Endeffekt, jeder hat nur zwei Sonderwaffen, zwei Zauber und die Peitsche funktioniert exakt gleich bei allen und hat auch die gleichen Moves. Oder habe ich da was verpasst? Also ich glaube, kampfmäßig haben die ja alle genau das Gleiche gemacht.
Kämpfen tun die genau gleich, die hüpfen auch gleich und sind auch alle, machen gleich viel Schaden. Eben nur diese Spezialfähigkeit, entweder auf dem linken oder auf dem rechten D-Pad kannst du eben Zusatzfähigkeiten auswählen, die aber wie gesagt vorgeschrieben sind. Es gibt eben auch nur zwischen diesen Charakteren so Berührungspunkte. Die treffen sich ab und zu mal so. Das ist ganz nett miteinander verwoben.
Ja, das fand ich ganz cool.
Gemacht, ja.
Genau, das fand ich cool, dass du da eben so diese Punkte gehabt hast, wo du mal siehst, wenn du mit Simon durch eine Gegend gegangen bist, dass da parallel Alucard an einer anderen Stelle was macht, was Effekt dann auf Simons Story sozusagen gehabt hat. Ich fand auch angenehm, das kannte ich von den alten Spielen her nicht, ich glaube, aber da gibt es auch nur zwei Instanzen davon mit Alucard im Spiel, dass du so große Puzzleräume auf einmal dort hast, ne, wo du dann so Schieberätsel oder Spiegel, Licht durch Spiegel sozusagen leiten und Sachen so verschieben kannst. Das hat für mich, glaube ich, irgendwie so dargestellt, da wollte Mercury Steam mal als Ersatz den restlichen Rätselfaktor, der so gut wie gar nicht im Spiel vorhanden, außer ein paar Plattformrätseln, da nochmal durch diese ein bisschen erweitern. Das fand ich ganz nett, das hat mir eigentlich Spaß gemacht in genau, den kurzen Momenten.
Die funktionieren gut, weil die sind nicht so Minispiel-nervig, sondern sie sind wirklich elementarer Puzzle-Bestandteil dieser, also es ist wirklich eine Herausforderung innerhalb dieses Spiels und passt auch storytechnisch in die Kammer, in der du dann drin steckst, da jetzt irgendwelche Spiegelrätsel oder so mit so Laserstrahlen und so, mit Lichtstrahlen zu lösen. Das hat wirklich Spaß gemacht. War cool. Und auch sehr benutzerfreundlich, wenn du darauf gar keinen Bock hast, kriegst du halt weniger Erfahrungspunkte zum Lösen.
Ja.
Aber du kannst dir einfach Tipps holen und dann kannst du dir vier Tipps holen und dann sagt er dir genau, wie es geht. Also wer darauf keinen Bock hat, kann einfach dann weitermachen.
Genau, und im Endeffekt, ich glaube, die Mercury Steam Leute haben eben probiert, da nah dran zu bleiben oder jedenfalls den Leuten, die Castlevania als Handheld-Serie kennen und als Metroidvania-Serie, ein bisschen näher dran zu bleiben, aber trotzdem immer noch ihr eigenes Spielkonzept, wie alles verzahnt ist, wie die Kämpfe funktionieren, da drauf zu propfen. Deshalb ist es mehr so, für einen alten Castlevania-Fan fühlt es sich ein bisschen so nach nettem Fanservice an. Guck mal, Alucard sieht sehr ähnlich aus wie Alucard bei dem alten Castlevania und die Gegner, die kommen mir ja auch ein bisschen bekannt vor, die Harpien, die kenne ich doch und so weiter, aber im Endeffekt ist es eben immer noch das Castlevania, was Mercury Steam sich so vorstellt, auch wenn es aus einer anderen Perspektive passiert.
Genau. Ist ja auch völlig legitim, also ist eine gute Mischung. Es ist halt gestreamlined, würde man jetzt sagen, auf Neudeutsch, dass man eben die neuen Spieler, die linear, also trotzdem noch linear genug ist, auch mit diesen Sonderfähigkeiten. Sie kämpfen sich schon anders durch die Fähigkeiten. Also der eine kann dann eben sich irgendwie kurz unverwundbar machen und der andere hat halt mehr Stärke. Mhm. Man kämpft schon ein bisschen anders, je nachdem welche Fähigkeit, aber man kommt ja mit einfachem Button-Mashing auch völlig problemlos durch. Ja,
muss sagen, ich habe es nicht gemacht, ich habe nicht anders gekämpft. Also man benutzt zwar natürlich dann...
Man muss aber nicht, ja. Eben.
Genau, das ist, also Kämpfe sind natürlich ein anderer großer Punkt, der dort mit vorkommt und da muss ich sagen, das war für mich fast schon ein bisschen das schwächste Bindeglied innerhalb des Spieles. Ich fand es ganz angenehm, dass mal ein bisschen mehr Fokus auf die Kämpfe dort waren, zum Beispiel, dass es wichtig war, dass du blockst und ausweichst und so weiter. Das hast du ja normalerweise dann nicht so häufig in den Castlevania-Dingen gehabt. Nur ich fand das Pacing, wie die Kämpfe verbaut sind, nicht besonders gut gemacht, weil bei den alten Castlevanias, bei den Metroidvanias ist es so gesehen, da sind an den strategisch richtigen Stellen Bosskämpfe, mit denen du dich ein bisschen mehr beschäftigen musst und die anderen Gegner, die dann dazwischen vorkommen, da ist der richtige Grad, wie lange muss ich mich mit denen beschäftigen, um weiterzukommen? Welche Gegner kann ich leicht erledigen, welche sind ein bisschen nerviger wie die Medusas, wo ich weiß, oh scheiße, jetzt muss ich gut ausweichen. Bei Mirror of Fate hatte ich mehr das Gefühl, klar, da sind ein paar Gegner zwischendurch in den Gängen, aber meistens sind das dann so abgetrennte Kampfareale, wo ich hinkomme und dann kommt eine irgendwie virtuelle Blockade vorne und hinten, wenn du dort reingerätst und jetzt wird erstmal 4 Minuten wieder gekämpft. Hm. Ne? Und ich fand das
vom Pacing her abwechslungsreich genug, die Kämpfe, gell?
Nee, das nicht, das nicht. Ich habe es eine Zeit lang dann gemacht und klar, du hast auch immer die Aussicht nach Experience und die Gegner brauchen teilweise andere Taktik und sind ja auch schön inszeniert mit den Griffen und Finishern, speziell hier Simon Belmont. Ich bin Wrestling-Fan beispielsweise und Simon Belmont ist im Endeffekt eigentlich ein Profi-Wrestler mit dem Moves, die er dort ab. Das macht hier so Backbreaker und reißt die auseinander und Suplexes und so ein Schwachsinn und so weiter. Aber nach irgendeiner Zeit hast du dich ein bisschen satt gesehen an dem Zeug und ich bin an jedem Kampf so im letzten Spieldrittel, wo ich nicht mehr zwingend den machen musste, einfach dran vorbeigelaufen.
Ja, ja? Da geht's immerhin. Aber es gibt eben bestimmte Kämpfe, die musst du schaffen, weil dann abgeschlossen wird. Dafür sind aber die Checkpoints sehr fair. Also man stirbt schon relativ häufig in den Kämpfen, gerade wenn man dann ein bisschen unmotiviert rangeht und vergisst zu blocken, dann ist man schon auch relativ schnell kaputt.
Ja,
speziell. Und man kann aber sofort wieder an der Stelle einsteigen. Sogar in Bosskämpfen mittendrin gibt's Checkpoints. Also das haben sie wirklich auch sehr, sehr, sehr human gemacht.
Man hat
nie die Gefahr, den 3DS an die Wand zu schleudern.
Nee, das absolut nicht. Also man kann auch mittendrin während des Spiels den Schwierigkeitsgrad ändern, wenn man dann nicht zurechtkommt mit einem der Enkel oder sowas fährst, dann braucht man, kann es auch schwerer machen, wenn man meint, dass es dann zu leicht abläuft. Und ich glaube, es hätte nicht funktioniert, das Spiel, wenn sie tatsächlich in die Bosse beispielsweise keine Checkpoints reingetan hätten, weil die sind auch cool designed, die sehen gut aus, sehr spektakulär gemacht, auch coole Ideen, wie man die dann dementsprechend besiegen kann, aber viel zu lang dann dort gemacht, dass es überhaupt 4 bis 5 Checkpoints bei einem Endboss braucht. Ne? Mhm. Das ist schon fast schon eine Aussage übers Boss-Design dann dementsprechend selbst. Und wenn ich dann auch weiß, oh, jetzt ist Bosszeit angesagt, jetzt nehme ich mir mal für 10 Minuten lieber nichts anderes vor.
Ne? Es stimmt, ja. Also ich habe es oft morgen, ich habe es viel im Bus gespielt auf dem Weg zur Arbeit und manche Bossfights haben dann irgendwie 1,5 Tage gebraucht, wenn ich nur im Bus gespielt habe, weil ich immer nur stückchenweise vorangekommen bin, obwohl ich irgendwie 20 Minuten unterwegs bin. Wenn man da häufig stirbt und dann nicht genau gleich weiß, wo der Knackpunkt von dem Boss ist, dann dauert schon eine Weile.
Ja, ey, das ist für mich immer bei Handheld-Spielen so eine Sache. Ich habe, also momentan bin ich nicht mehr so oft mit Bus und Bahn unterwegs, dass ich jetzt nicht mehr so viel Handhelds unterwegs so weiter spiele, aber Spiele, die für ein Handheld gemacht sind, messe ich persönlich auch dagegen, wie gut sie geeignet sind, dass man sie unterwegs spielen kann. Ne? Und Lords of Shadow Mirror of Fate macht auf mich irgendwie den Eindruck, dass es nicht immer so ganz 100% auf den Handheld ausgelegt ist, sondern dass es eigentlich, was weiß ich, auch ein Download-Titel für Xbox oder PS3 dann hätte sein können. Vielleicht kommt ja tatsächlich noch, weil ich denke mal, die haben wahrscheinlich die ganzen Assets und die Grafiken in besserer Qualität vorliegen. Ich glaube, Konami hat auch sowas dann gesagt. Und genau die Sache, ne? Eigentlich sollte ein Bosskampf nicht länger als eine durchschnittliche Busfahrt oder sowas dann dauern. Und nicht jeder fährt eine Dreiviertelstunde mit dem Bus. Das gleiche, ich werfe das nochmal kurz als Beispiel rein. Golden Sun auf dem GBA, ne? Ist ein schönes, ist ein nettes Rollenspiel, hat aber nicht abbrechbare Zwischensequenzen, wo 25 Minuten am Stück geredet wird. Boah, ne? Ja. Und das ist für mich so viel Spaß, dann auch die Gameplay-Parts oder sowas dort machen, das ist einfach so ein No-Go für einen Handheld-Titel. Ne? Und für mich funktioniert das dann eben dann dort nicht. Und das beachten leider nicht so viele Handheld-Designer, dass es auch irgendwie darauf dann ausgelegt ist.
Genau, aber fairerweise, man kann den 3DS jederzeit zuklappen, solange der Akku dann hält, kann man auf dem Nachhauseweg sofort an der Stelle weitermachen.
Genau, bloß dran denken.
Da funktioniert es. Ja.
Genau, bloß dran denken, dass du den, wie heißt das, Spot Pass oder sowas dann nicht anhast, dann ist er nämlich der 3DS längst aus, bevor man ihn zu Hause in die Ladestation packen kann.
Aber du hast ein gutes Stichwort gesagt, es wirkt wie ein Download-Titel auf einer großen Konsole. Ich finde, das ist eigentlich auch schon ein Kompliment an das Spiel, weil man spielt es auf einem Handheld und man hat aber die ganze Zeit das Gefühl, es will was Größeres sein und es ist eigentlich auch was Größeres als das typische Handheld-Spiel.
Ja, also
von daher, das finde ich, rechne ich dem Spiel auch sehr positiv an. Es wirkt schon sehr, sehr ausgereift und groß und mächtig. Um jetzt nicht, also man merkt den Mercury Steam Leuten an, sie wollten ein episches Spiel machen, ja, so sehr ich dieses Wort auch verabscheue, aber man merkt es in jeder Pore an, weil alles total gewichtig ist und die Kamera und also das ist schon kein typisches Handheld-Game mehr.
Auf was für einem 3DS hast du es gespielt, auf dem normalen oder auf dem XL?
Ich habe den normalen, ja.
Ja, war es nicht manchmal ein bisschen zu klein. Also du hast es ja gerade angesprochen, so episch und gewichtig und gewaltig und so weiter. Ich habe es zu Aufnahmezwecken hier mit der Capture Station, die hat den alten 3DS dran gespielt. Und man merkt es speziell bei Polygongrafik, die skaliert natürlich nicht ganz so gut auf ganz kleine Figuren, als wenn dann so kleine Sprites designt würden in der Größe. Und wenn dann auf einmal diese Räume sind, wo du Alucard als so kleinen Pixelbrei dann unten dort
bei
siehst.
Bei den Puzzle-Leveln, ja.
Bei den Puzzle-Leveln beispielsweise oder auch andere, wo dann die Kamera wird dann rausgezoomt, damit du die Vista dort mitnehmen kannst und das Schloss Dracula, dass es in 3D so weiter dort reinkommt. Speziell auf dem kleinen 3DS wirkt das eben, da ist zu viel Grafik für zu wenig Fläche. Eigentlich.
Ich habe den Vergleich nicht, deswegen ist es mir nicht negativ aufgefallen. Ich fand es sehr, sehr cool. Vor allem die 3D-Tiefe oder die 3D, der 3D-Effekt, der kam mir bisher eigentlich von allen Spielen, die ich auf dem 3DS gespielt habe, dort mit am besten vor, weil er eben auch sehr oft reinzoomt und dann eben auch die Perspektive toll wirkt. Mhm. Eigentlich das beste 3D-Spiel seit Resident Evil, fand ich.
Es ist ein sehr cinematisches Spiel eben. Also sehr viel, hast du ja gesagt, ist auf Kamerafahrten ausgelegt und so weiter, auf präzise Sachen. Auch der 3D-Effekt ist cool gemacht mit vielen vorbeiwandernden Schichten. Teilweise ist es eben auch vielleicht ein bisschen zu extrem, dass man, wenn man nicht aufpasst, wird einem schon fast ein bisschen schwindelig. Ich habe den 3D-Effekt tatsächlich öfters ausgemacht. Ich habe dann zu Aufnahmezwecken, wie gesagt, am kleinen 3DS gespielt, aber auch zwischendurch auf meinem 3DS XL. Da wirkt es ein bisschen entspannter alles und auch der 3D-Effekt passt da gut. Aber wenn du dann die Kämpfe dort hast und dort regelmäßig auf dem 3DS rütteln musst und die Quicktime-Events dann machen musst und so weiter, du verlierst den Sweet-Spot für mich dann sehr, sehr, sehr leicht, wie du das 3D dann dort richtig sehen kannst. Ne? Und da habe ich lieber das 3D abgeschaltet in großen Teilen des Spiels, einfach damit ich dann überhaupt was erkennen kann. Ne? Wenn er mich.
Also ich habe bis jetzt bei keinem Spiel Probleme mit dem Sweet Spot gehabt. Vielleicht habe ich irgendwie genau den richtigen Abstand gefunden. Ich höre es immer wieder, dass man dann eben, wenn man hektisch spielt, auch den Spot verliert. Bei mir ist es nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie genau den richtigen Abstand so.
Ging das auch echt bei den Endgegnern mit den Quicktime-Events? Weil sobald ich ein bisschen zumindest bei mir den Sweet Spot verliere, aber vielleicht ist das auch von Person zu Person unterschiedlich, habe ich eben echt Probleme gehabt, dann wirklich wieder das richtige Maß zu finden. Und wenn ich dann genau gucken muss, welchen Knopf muss ich gerade drücken und gar nichts auf dem Screen erkenne, ist das auch nicht unbedingt hilfreich, wenn das 3D eingeschaltet ist.
Nee, ging gut. Noch ein Wort zu den normalen Kämpfen. Man kriegt ja Experience Points. Von daher kann man dann auch diese Kampfmoves upgraden. Jetzt haben wir sehr viel Englisch in einem deutschen Satz.
Ah, es ist ein Spiel, das ist Teil, obwohl es ist gar nicht in Deutsch. Es ist in Englisch, also können wir auch ruhig
Denglisch. Es gibt eine deutsche Übersetzung, glaube ich. Ich habe es aber auch auf Englisch
gehört. Achso, kann sein in den Text. Ach stimmt, die Texte hatte ich auch deutsch gehabt, aber die sprechen ja einigermaßen recht gute englische Sprachausgabe.
Genau, Sprachausgabe finde ich auch, wirkt gut auf so einem kleinen Handheld dann so eine.
Ja,
was ich sagen wollte, man kriegt dann diese Erfahrungspunkte und stuft dann seine Fähigkeiten hoch.
Ja, und wird hochgestuft sozusagen.
Genau. Man kriegt das nächste Upgrade sozusagen, ja. Und dann gibt es zum Beispiel einen Move, da muss man dreimal die X-Taste drücken. So, dann sammelt man Erfahrungspunkte, kriegt den nächsten Move, da muss man viermal hintereinander die X-Taste drücken. Und beim nächsten Move muss man fünfmal hintereinander die X-Taste drücken. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man muss sich keine Moves merken. Es gibt eigentlich nur einen Move in unterschiedlich häufigen Ausführungen, oder?
Ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die drei Charaktere spielen sich speziell in den Kämpfen sehr, sehr ähnlich und ich habe so gut wie gar nicht auf die Move-Listen dann draufgeschaut, die man sich natürlich dann direkt angucken kann, sondern wirklich mehr ein bisschen hingefühlt, okay, er kämpft ein bisschen anders, wenn man vorher springt und dann viermal auf X drückt, anstatt dass man vorher viermal auf X drückt und dann springt. Und im Endeffekt laufen speziell die normalen Kämpfe mit Ausnahme von, was weiß ich, bei einigen Sachen, wo du mal blocken musst, wie diese drei Gnome, die aneinander gebaut sind und die ein Schutzschild davor haben, da musst du ja mit Alucard beispielsweise als, ich glaube, so Nebel dann durchgehen auf der Rückseite und so weiter. Aber meist ist es, wie kriege ich die in die Luft, wie kann ich die dann kaputt peitschen und wenn sie weiß leuchten, dann greife ich, wenn sie rot leuchten, dann weiche ich aus und wenn sie ganz intensiv weiß leuchten, dann kann ich den Angriff nicht blocken, also ganz weit nach hinten. Also es war alles relativ gleichförmig, uniform und dasselbe dann meist.
Ja, schade. Also da hätte das Spiel noch ein bisschen mehr machen können. So God of War macht es ja immer sehr gut mit den ganzen unterschiedlichen Kampfstilen und auch die Tastenkombinationen sind jetzt nicht überkomplex, aber man kann sehr differenziert angreifen.
Da hat mir
ein bisschen was gefehlt. So.
Absolut, ich spiele sehr gerne Hack and Slays eben oder eben, also meistens nennen es natürlich God of War Spiele dann heutzutage. weil das der bekannteste Vertreter ist. Aber da funktioniert es eben gut, wie du gesagt hast, weil die Variabilität dann vorhanden ist. Ne? Und es reicht eben nicht, deinen Avatar, deinen Charakter zu ändern und deine Fähigkeiten leicht anzupassen. Wenn das eigentliche Spielgefühl genau gleich ist, dann bringt mir das wesentlich weniger, als wenn ich exakt den gleichen Charakter spiele, der aber unterschiedliche Fähigkeiten hat, die sich gameplaymäßig anders spielen. Warum habe ich beispielsweise nicht mal eine andere Waffe außer die Peitsche gehabt? Ne? Mhm. Warum Alucard? Warum hat Alucard eine Peitsche beispielsweise? Die hat er nie gehabt in Symphony of the Night, und das ist dann wieder so Castlevania-Generde, wenn man so sagt, aber ich hätte mir dann eher gewünscht, dass er vielleicht ein Schwert oder sowas stattdessen hat, ne? Wo du andere Sachen mit anstellen kannst. Aber wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel Aufwand gewesen.
Mhm. Ja, eben diese Wahl mit den drei Charakteren, dadurch, dass sie sich nicht so unterscheiden, wirkt dann auch ein bisschen aufgesetzt. Da hätte es mir besser gefallen, ein Charakter, der dann diese Fähigkeiten, die man dort im Spiel hat, kombiniert hätte, um mehr Freiheiten zu haben. Ja, weil es ist nämlich auch immer so, es ist immer ein schwieriges Game-Design-Element, wenn Spielern was weggenommen wird. Mhm, und man spielt mit dem ersten Charakter, also mit dem Trevor, und dann hat man einen ganz guten Level so, man bewegt sich durch das Schloss und hat eben diese ganzen Fähigkeiten schon, und dann kommt eben ein Schnitt und man kriegt den Alucard.
Ja,
und dann ist man wieder bei Null sozusagen, so gefühlt. Nicht ganz, aber man hat keine Sonderfähigkeiten mehr.
Nee, eigentlich ist man so gut wie weniger bei Null dort, weil die Fähigkeiten, die dann, ich glaube, Simon Belmont ist der erste, mit dem man anfängt, die brauchst du dann ja nicht mehr. Ne? Du brauchst in keinem der Rätsel, die danach folgen, irgendeine Fähigkeit mit Blocken oder was weiß ich, diese Zauberschutzschild oder sowas, was dann Simon bei den Rätseln benutzt hat, das brauchst du nie wieder mit Alucard, und er bekommt recht schnell dann eigene Fähigkeiten, die das sozusagen ersetzen. Also genau, im Endeffekt,
das Gelernte ist dann eigentlich weg und auch überflüssig, weil es kommt ja dann auch nicht mehr. Ja.
Und das, was du gelernt hast in den Kämpfen, das ist das, was dann am meisten dann abgefragt wird. Also dadurch, dass du es noch nicht eben durchgespielt hast, ich habe den Eindruck gehabt, dass Akt Nummer 3 eigentlich der erste Akt hätte sein sollen. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, weil einfach, wenn dann Akt 3 dort beginnt und du mit Trevor dann unterwegs bist, dann...
Trevor ist der Sohn und Simon ist der Grandson, aber gut.
Genau. Also nachdem du den Part mit Alucard gespielt hast, geht die Geschichte dann nochmal 30 Jahre sozusagen zurück, und du siehst, was passiert ist, als der Vater von Simon dann verschwunden ist. Also nachdem Trevor erfahren hat, dass Gable sein Vater ist, dass Gable Dracula ist, wo gesagt hat, los, ich gehe, um mein Business zu erledigen, und das macht man dann. Und es fühlt sich am Anfang von Act 3 richtig tutorial-ig an. Ne? Okay, ach, so kann man springen, so kann man ausweichen, weil da sind diese Sachen, die du eigentlich längst schon gemacht hast und geübt hast mit Simon und mit Alucard, musst du fast gleich nochmal dann dort machen. Und vielleicht liege ich auch falsch damit, aber mich würde schon sehr wundern, wenn sich dann irgendwie nicht diese Drei-Charaktere-Struktur erst später in der Entwicklung festgelegt hat bei Mercury's Team. Ne? Weil es kann durchaus sein, wenn dann der dritte Akt tatsächlich der erste hätte sein sollen und denen dann sozusagen eingefallen ist, Moment, wir können ja sowas mit der Story machen, und dann haben wir drei Charaktere und dann haben wir Vater und Sohn als Thematik, die sich konkret durch alle Parts durchzieht. Lass uns das mal so machen, aber die wollten nicht die alten Sachen dann verwerfen, die sie längst gebastelt haben. Ne? Ja. Es wirkt ein bisschen zusammengenäht, letzten Endes alles.
Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Aber es macht trotzdem, also jetzt so abschließend, es macht einen Riesenspaß, finde ich. Man kann natürlich so Kleinigkeiten aussetzen, das war bei denen und denen Castlevanias besser oder das hat mir da besser gefallen. Aber so für sich gesehen, wenn man jetzt nicht sagt, das ist jetzt ein hundertprozentiger Metroidvania-Klon, hat es mir schon sehr viel Freude gemacht und macht mir auch noch sehr viel Spaß.
Ja, ich habe es ja auch durchgespielt. Ich habe es auch durchgespielt und auch ich hätte es auch durchgespielt, wenn ich es jetzt dementsprechend nicht in Richtung Arbeit dann dort gemacht hätte, weil ich dann die meisten Castlevania-Sachen dann versuche durchzuspielen. Und mir hat es genug Spaß gemacht, eben auch trotz den alten Castlevanias im Hinterkopf, dass ich immer noch bis zum Ende dann eigentlich gut rangeblieben bin. Ich würde jetzt mit ein bisschen Reflexion, wann habe ich es durchgespielt? Vor knapp anderthalb Wochen, dann dort dementsprechend sagen, okay, jetzt habe ich auch genug vom Spiel, ich habe keinerlei irgendwie Lust, da nochmal jetzt zurückzukehren und dann dort was zu machen. Ich wurde überdurchschnittlich gut unterhalten. Ne? Für einmal durchspielen hat es echt gut gelangt. Es ist wesentlich besser als manche dieser komischen, recht niedrigen Wertungen, die hier teilweise herumfleuchen im Netz, dann tatsächlich dann aussagt. Ich glaube, was weiß ich, IGN hat 4/10 oder irgendwie sowas gegeben. Also das sehe ich dann überhaupt nicht, weil es ist immer noch ein gutes, ein sinniges Spiel. Die Grafik ist auch wesentlich besser, als viele es dann gerne darstellen. Ne? Ruckler gibt es, aber nur in den seltensten Fällen. Und man kann wesentlich schlechteren Spielen auf dem 3DS greifen für sein Geld dementsprechend. Also wenn man Castlevania mag und im Grunde nicht da erwartet, dass Symphony of the Night 2 damit rauszubekommen, sondern eben wirklich ein Lords of Shadow-Spiel mit Anleihen an den alten Castlevanias und diese ganze Vampir-Thematik mag, ey, dann wird man gut unterhalten. Und ich kann es auch wirklich dann jedem empfehlen in der Richtung.
Also meine Wertung ist 120%. Ich gebe das nämlich immer.
Ach so, ja, meine Wertung sind 3 Bananen von 5 Ananas.
Ja, cool. Ja. Aber nur bei Vollmond.
Nee, bei Halbmond. Bei Vollmond kommt noch der Pudding dazu. Nicht vergessen.
Ich finde es grafisch eben eigentlich sehr gut. Ich weiß nicht, was man da aussetzen kann. Also mit dem 3D-Effekt, die Musik ist auch super.
Ja,
die Sprachausgabe, die ganze Stimmung, die rüberkommt und eben 3DS, einer der Vorzeigetitel,
Ich hätte mir bei der Grafik fast schon gewünscht, dass vielleicht durchgehend diese Cell-Shading-Optik in den Cutscenes bei den restlichen Sachen dann da ist, weil die sieht echt cool aus, auch wenn sie natürlich recht kantig, sagen wir mal, durch die Hardware dann dementsprechend ist, aber das ist echt so ein schöner, eigenständiger Stil, der sich gerne auch für mich durch den Rest des Spiels hätte durchziehen können, aber wahrscheinlich war es ein bisschen zu aufwendig für den 3DS.
Aber alles wird besser mit Cell-Shading.
Im Grunde schon. Ja. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn wir schon von Resident Evil, Revelations dann eine HD-Version sozusagen sehen für PS3 und Xbox, über kurz oder lang, vielleicht auch im Vorfeld des Releases zu Lords of Shadow 2, könnten wir durchaus eben auch eine HD-Fassung von dem sehen, weil die Assets, die du dort siehst, die wurden auf jeden Fall mit größerer Qualität designt und gemacht als das, was man auf den 3DS zu sehen bekommen hat. Bedeutet nicht, dass man jetzt warten sollte, das zu spielen, wenn man Bock hat. Kauft es, spielt es, ne? Und man wird auf jeden Fall für so 8 bis 10 Stunden vernünftig unterhalten damit.
Definitiv. Gut, sehr schön. Dann danke ich dir für den Besuch.
Ja, ich bedanke mich bei dir. Hab wieder deine Zeitgrenze jetzt gesprengt mit meinem Geblubber.
Unser Frühstückspodcast ist schon lange nicht mehr in der 10-Minuten-Grenze.
Also,
Spiel kann man auch nicht in 10 Minuten abhandeln. Und wenn man Gregor zu Gast hat, dann sowieso nicht.
Nein, nicht wirklich. Ich versuche mich dann einigermaßen kurz zu halten bei solchen Sachen. Aber das Ding ist, ich habe natürlich dann meist viel zu sagen.
Für Plauschangriff-Länge-Vergleich ist das jetzt ja quasi das Vorgespräch gewesen.
Ja, genau. Das ist eigentlich nur das Warmlaufen gewesen und gleich folgen die restlichen 4 Stunden über alle möglichen Tom Cruise-Filme sozusagen. Also muss man sich vorstellen, wenn dieser Podcast vorbei ist, wird das Gespräch noch weiter stattfinden. Aber ich denke, wir haben ja adäquat so dargestellt, was im Spiel da so taugt und unsere Eindrücke dann klar gemacht. Und wer Interesse dran hat, der wird vielleicht jetzt einen besseren Ausblick darauf haben, ob er sich's zulegen sollte oder nicht.
Genau. Und alle anderen, die kein 3DS deswegen kaufen wollen, die warten sowieso auf Lords of Shadow 2.
Genau.
Da bin ich auch mal gespannt. Dann unterhalten wir uns doch da wieder, wenn der Teil rauskommt. Würde mir sehr viel Spaß machen.
Müssen wir mal gucken, wenn ich dann dementsprechend dazu komme. Aber ey, wir können gerne mal schauen, je nachdem, wie es zeitmäßig bei mir ausschaut und was für andere Sachen dann anstehen. Ich wäre sehr gespannt darauf, wenn ihr dann endlich mal Virtue's Last Reward dann tatsächlich spielen könnt und dementsprechend wir uns darüber auslassen können, weil das ist mein Game des letzten Jahres für mich gewesen und ich denke mal, das wird für viele das Game dieses Jahres sein, die europäische Version spielen werden.
Dafür bist du fest gebucht und da freue ich mich drauf.
Sehr gut, sehr gut.
Dein Beitrag ist natürlich verlinkt von Game One.
Ja, je nachdem.
Zu diesem Spiel, beziehungsweise die Folge.
Genau, je nachdem. Ich weiß natürlich nicht, wann du dann alles dann online stellst, aber das läuft zumindest zum Aufnahmezeitpunkt hier noch vorerst im Pay-TV bei MTV, aber Freitag nach Aufzeichnungszeitpunkt ist es bei Viva und im besten Fall ist es dann hier verlinkt. Ansonsten würde ich dir gerne nochmal einen Link rüberschicken. Ich habe nochmal ein bisschen was Ausführliches bei mir im YouTube-Kanal zu Mirror of Fate dann gemacht, inklusive nochmal die Cutscenes in Full HD aufgenommen, also dass man sich die nochmal anschauen kann, wenn man die dann schon auf dem 3DS gesehen hat. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes für Leute bei, die noch darüber hinaus was erfahren wollen.
Genau, und dann machen wir dem Chris noch eine Freude und sagen, dass man die Folge in der Game One App direkt schon schauen kann als Abonnent.
Das auf jeden Fall. Also jeder, der die Game One App nicht abonniert hat, dem entgeht einiges.
Sowieso.
Einiges.
Nacktfotos und so von dir.
Das, da gibt's noch eine andere gesonderte App.
Ach so, die habe ich jetzt verwechselt.
Die hast du verwechselt, genau. Das,
Greek wird Upskirt.
Very Upskirt, ja.
Very legal. Gut, dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.